Guten Morgen. Ist ein Gruß, der mich gerade berührt, denn es ist der Tag, an dem der König der Juden und der König der Welt dort am Kreuz hing. Und ich sage guten Morgen. Es ist ein guter Morgen. Es ist ein sehr guter Morgen. Denn Jesus hat den Sieg auf Golgatha errungen. Wir haben gesungen, es ist vollbracht, es ist ein wunderbarer Morgen. Und es ist ein schrecklicher Morgen oder ein schrecklicher Tag, wie Gottes Sohn da am Kreuz hängt und in Psalm 22, den Ulla gerade gelesen hat, so tief ausgedrückt wird, was das für Jesus bedeutet hat. Ein wunderbarer Morgen. Ich habe diese Predigt überschrieben. Ihr seht es hier auch. So ist der König Jesus. Dort hängt der König der Juden und der König der Welt. Und wir erleben hautnah, was es heißt, wenn Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Dieser König, der da für dich und mich gestorben ist, er ist so ganz anders, aber was für ein König. Die nächste bitte. Ein erster Punkt, wir sind ja in Lukas 23, ab Vers 33, ein erster Punkt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist, der da hängt am Kreuz, ist der König der Versöhnung. Ich lese uns Vers 33 und 34. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Unser ganzer heutiger Text ist voll mit Erfüllung von alttestamentlichen Prophetien. Es ist so faszinierend. Die Ulla hat ja uns auch schon aus Jesaja 53 gelesen, aus Psalm 22. Und hier sind wir erstmal in Jesaja 53, der Vers 12. Da heißt es angekündigt, er hat sein Leben dem Tod hingegeben und ließ sich den Übeltätern zurechnen. Was für eine Schande, wenn der König plötzlich zu den Verbrechern gehört, die da rechts und links von ihm hängen. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter, für die Verbrecher ist er eingetreten. Was für ein König, der da hängt und für sie eintritt. Oder Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Da hängt dieser König Jesus am Kreuz, durchleidet Furchtbares. Und denk doch an die zur Linken und zur Rechten. Statt an sich selber zu denken oder sich zu wehren, bittet er für die, die ihn da kreuzigen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist so groß und vorbildlich, was Jesus da tut. Er zeigt uns, wie wir handeln sollen. Und das in der tiefsten Stunde. Hier macht Jesus unser Herz so, dass es zu ihm passt, zu diesem König der Versöhnung. Unser Herz muss verändert werden. Denn woher soll ich noch dazu, wenn mir direkt Unrecht getan wird, die Kraft bekommen, denen zu vergeben, die da an mir Schlimmes tun. Er macht unser Herz und Leben passend zu ihm, dem König des Friedens und zu seinem Reich des Friedens. Was für eine schöne Perspektive. Jesus hatte Folgendes gelehrt. Ich bin jetzt in Lukas 8. Nein, das stimmt nicht. Ich bin in Lukas 6. Lukas 6, Vers 28. Segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Hätte er das nicht vorgelebt, was soll ich mit diesem Vers anfangen? 1. Petrus 2, Vers 23. Jesus schmähte nicht, als er geschmäht wurde. Er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es den anheim, der gerecht richtet. Und genauso auch der erste Märtyrer in der Apostelgeschichte, Stephanus. Da sind fast schon die Steine am Fliegen. Stephanus wurde ja gesteinigt. Und er fällt auf die Knie, Apostelgeschichte 7, Vers 60, und ruft mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Der Stephanus setzt das direkt um, was der König der Versöhnung vorgelebt hat. Ich möchte weiter bei dem bleiben, was Jesus uns gelehrt hat, Vater unser. Da heißt es: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig geworden sind. Und dann geht es weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Ja, ich möchte es mal so ausdrücken, da wird nicht darüber diskutiert, hier am Kreuz, ob diejenigen, die Jesus das antun, es auch einsehen, was für eine Schuld sie haben. Und dann würde ich ihnen vergeben. Das wünscht man sich ja immer. Und manchmal hält man den Groll auch fest und kann ihn gar nicht loswerden. Jesus ist so direkt in seiner Lehre: Du sollst vergeben und du kannst vergeben, wie dir vergeben ist. Und er lebt es uns hier am Kreuz vor. Andern zu vergeben ist ein Teil davon, den König Jesus in meinem Leben herrschen zu lassen. Ein zweiter Punkt. Ein König der Prüfung, ein König, der durchleidet, was Versuchung ist. Rette dich selbst. Ab Vers 35, das Volk stand dabei und sah zu und auch die vornehmen Leute spotteten. Andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht: Dies ist der König der Juden. Das ist eine Spannung, die schon lange durchs Leben Jesu geht und die dann in Gethsemane, gestern Abend wäre das gewesen, einen Höhepunkt bekommt. Da hat Jesus Todesangst, der Schweiß tropft ihm wie Blut auf die Erde, lesen wir im Lukas-Evangelium. Ganz stark angefochten, wirklich gepackt. Und er gibt sich in den Willen des Vaters. Aber was für eine harte Prüfung. Der König Jesus hat das erlebt, was in Psalm 22 steht: Alle, die mich sehen, verspotten mich, verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, er befreie ihn. Er hat ja Gefallen an ihm. Dabei wäre es diesem König, der alle Macht hat, ein leichtes gewesen, von diesem Kreuz herabzusteigen und zu sagen, Schluss, genug. Das tut er nicht. Er sollte und wollte gehorsam sein bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, schreibt uns Paulus. Jesus hat sich nicht gewehrt, nicht gegen den Spott, nicht gegen die Gewalt, nicht gegen die Prüfung. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es so treffend, er wurde bedrängt, er ist gedemütigt worden, aber er hat seinen Mund nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. Das scheint mir die beste Beschreibung zu sein, wie Jesus hier gehorsam wird bis zum Tod am Kreuz. Und diese Prüfung hier ist nicht nur die Todesangst und die Verachtung und das Schmähen und was da alles ist und natürlich die Schmerzen und die brutale Todesart. Nein, das geht hier ganz, ganz tief. Du bist doch der Auserwählte, du bist doch der Messias, du bist doch von Gott geliebt. Du willst doch von Gott bestätigt sein. Wo ist jetzt dein Gott? Der Vater im Himmel hatte sich so oft zu Jesus bekannt. Die vielen Wunder. Eindrücklich bei der Taufe Jesu, ganz ähnliche Worte wie hier. Eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und nochmal auf dem Berg der Verklärung, gleichen Worte. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und was ist jetzt? Jetzt hängt Jesus am Kreuz. Und sie können mit ihm machen, was sie wollen. Er ist völlig ohnmächtig. Steht denn Gott nicht mehr zu ihm? In der Parallelstelle in Matthäus 27 heißt es, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Das ist die tiefste Versuchung, die tiefste Prüfung, die Jesus hier hat. Gott rette dich, wenn er dich liebt. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Wie kann der Vater den Sohn nicht mehr lieben? Wir wissen nicht, wie das auf Jesus gewirkt hat, aber was für eine Prüfung, die wir selbst so gut kennen. Jesus durchlitt auch alle unsere Prüfungen und er bestand sie. Deshalb heißt es in Hebräer 2, denn dadurch, dass Jesus gelitten hat und selber versucht worden ist, vermag er denen, die versucht werden, zu helfen. Geht es dir auch so, diese Zweifel an der Liebe Gottes, wenn es einem wirklich schlecht geht? Das ist so zerstörerisch. Ich bin froh, dass Jesus uns vorgelebt hat, dass es an dieser Liebe keinen Zweifel gibt. Mir sind da die Verse Römer 8, 38 und 39, so elementar wichtig. Denn ich bin mir gewiss, ich bin mir sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das, was Jesus am Kreuz durchlitten hat und was er bestätigt hat. Ein dritter Punkt. Ein König der Beziehung. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und ihr merkt schon, ich habe hier die Worte mit mir fett gedruckt. Auf die wird es mir gleich ankommen. Ich lese ab Vers 39. Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der Gesalbte? Rette dich und uns. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ganz bekannte Worte. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe mir an der Stelle überlegt, was mir so über die Jahre begegnet ist. Das Fragen, die hier immer mal wieder auftauchen, diskutiert werden. Zum Beispiel, wie soll ich das übersetzen? Ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist euch vielleicht schon mal begegnet. Oder ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist keine unwichtige Frage. Andere Frage. Zeigt der Schächer am Kreuz nicht, dass man auch ohne Lebensveränderung in den Himmel kommen kann? Das ist das, was mir in letzter Zeit häufiger begegnet, was man dann anhand von diesem Vers diskutiert. Und das sind keine unwichtigen Fragen, versteht mich bitte richtig. Aber die sind, jetzt sage ich es mal salopp, sowas von nebensächlich im Vergleich, was da steht. Ich wundere mich, dass man unter dem Kreuz stehen kann und solche sicherlich auch spannenden Fragen diskutiert, aber übersieht, was die eigentliche Dramatik hier ist. Der heilige Gott hängt am Kreuz und sagt zu einem sündigen Menschen: Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist für mich das Dramatische hier. Da ist ein Verbrecher neben ihm, der umkehrt. Ein Sünder durch und durch. Und der heilige Gott, das Lamm Gottes, das für unsere Sünden und auch für die Sünden dieses Mannes gerade stirbt, dem wird gesagt: Du wirst bei mir sein. Mit mir im Paradies. Das ist so großartig. Jesus ist von Menschen und von Gott verlassen hier am Kreuz und sichert Gemeinschaft zu: Du wirst mit mir im Paradies sein. Erinnert ihr euch noch, wie der Petrus reagiert hat, Lukas 5, bei diesem wunderbaren Fischzug? Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Völlig richtig. Und jetzt sagt Jesus: Mit mir wirst du im Paradies sein. Du wirst mit mir im Paradies sein. Was ist das Paradies? Müssen wir jetzt eine Umfrage machen. Wie stellst du dir das Paradies vor? Für mich sind das erstmal, aber da bin ich, verzeiht mir das, das sind erstmal so von der Kindheit her die Vorstellung, das sind die gebratenen Hähnchen, die mir in den Mund fliegen. Gibt genug solche Vorstellungen. Eigentlich schöne Vorstellungen, aber was für eine Lappalie habe ich da gerade gesagt im Vergleich zu dem, was Paradies wirklich ist. Wir müssen dazu jetzt länger in 1. Mose 2 und 3 gehen. Paradies. Ist euch mal aufgefallen, am Anfang der Bibel, da steht bei uns gar nicht Paradies. Aber ich dachte immer, das ist das Paradies. Da steht Garten Eden. Und das Wort Paradies heißt tatsächlich Garten. Garten. Ein ganz normales Wort. Und dann gibt es den hebräischen Text im Alten Testament. Da steht Garten. Und dann gibt es den griechischen Text. Und daher stammt das Wort Paradies, denn der griechische Text hat Paradies. Und da wird der Garten Eden gleichgesetzt mit Paradies. Und das ist die schönste Definition, die ich kenne. Was ist Paradies? Das ist wie der Garten Eden, wo Adam und Eva mit Gott direkte Gemeinschaft haben. Paradies ist, ich bin direkt bei Gott. Ich rede mit ihm, ich habe Gemeinschaft mit ihm, die Trennung ist aufgehoben. Da passt der sündige Mensch und der heilige Gott zusammen. Wie geht das? Aber das ist das, was Jesus hier meint. Und das ist das Entscheidende. Gott ist da, nicht mehr getrennt von ihm. Keine Angst mehr vor Gott. Und wenn wir gleich in die Offenbarung gucken, ans Ende Offenbarung 21, kein Leid, noch Schmerz, noch Geschrei, kein Tod, Gott direkt bei den Menschen. Das ist Zukunft. Aber hier wird es diesem Schächer am Kreuz schon zugesagt. Was mich auch bewegt bei dem Ende vom Leben Jesu, er drückt immer wieder den Wunsch nach Gemeinschaft mit den Menschen aus. Mit den Menschen, die ihn bald ans Kreuz schlagen werden. Und Jesus drückt aus, Gemeinschaft mit euch. Lukas 22, das ist der Anfang des Abendmahls. Lukas 22, 15, Jesus sagte zu seinen Jüngern, mich hat sehnlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch dieses Passahlamm zu essen. Ein sehnliches Verlangen, mit ihnen zusammen zu sein. Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Gemeinschaft. Johannes 14, 2 und 3, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin und bereite euch eine Stätte, dann komme ich wieder und hole euch zu mir, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und schließlich Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass dort, wo ich bin, auch all jene sind, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus möchte, dass wir bei ihm sind, dass diese Trennung aufgehoben wird. Du wirst mit mir bei Gott sein. Ein letzter Punkt. In deine Hände gebe ich meinen Geist, der König des Friedens. Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verfinsterte sich und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände leg ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er. Jesus gibt hier sein Leben zurück in die Hände Gottes. Er gibt sich ganz in die Hand Gottes in dieser Situation. Das ist das Letzte, was wir von ihm erfahren, bevor er stirbt. Das ist ein großes Zeugnis für uns Menschen, wie der Sohn sich ganz dem Vater unterordnet. Jesus ist vollkommen damit einverstanden, was der Vater tut. Das war das Wichtigste im ganzen Leben Jesu. Und selbst jetzt im Angesicht des Todes immer noch, er lebt in der Gegenwart Gottes und er gibt Gott die Ehre. Was Jesus hier findet, das ist ein Stück Frieden. Ein Stück Shalom, das so über alle Maßen ist, wie du am Kreuz hängen kannst, dieser furchtbare Tod. Es ist ein Tod, wesentlich auch durch Ersticken voller Schmerzen, haben wir gehört. Und da findet er seinen Frieden. Man kann sich das kaum vorstellen, was das für ein Friede ist. In Gethsemane hatte Jesus gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das findet hier am Kreuz seine Vollendung. Er gibt sich ganz in den Willen Gottes, deshalb findet er seinen Frieden. Jesus geht hier zur Ruhe Gottes ein. Frieden finden in dunkelster Zeit. Und Jesus hat uns zugesagt, Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Fassen wir nochmal zusammen. Eine letzte Folie, bitte. Wir haben kennengelernt Jesus am Kreuz als König der Versöhnung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist auch für uns, ja, ich sage eine Wohltat Gottes, wenn er uns schenkt, dass wir vergeben können. Wir haben den König der Prüfung kennengelernt. Rette dich selbst, steig vom Kreuz herab. Lieb dich Gott wirklich. Jesus durchlebte unsere Versuchungen. Wir können deshalb bestehen mit ihm. Der König der Beziehung, mit mir wirst du im Paradies sein. Die Trennung zu Gott ist aufgehoben. Und das von Gott her. Und ein letzter Punkt, der König des Friedens, Jesus findet seinen Frieden, seinen Shalom. Das wünsche ich jedem von uns, mir selbst natürlich auch, dass wir gerade an diesem Osterfest bei Jesus unseren Frieden finden. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, du bist den Weg ans Kreuz gegangen. Du wurdest dem Vater gehorsam bis ans Kreuz. Danke, dass du unsere Schuld getragen hast. Danke, dass du, obwohl du der König aller Könige bist, diesen schmählichen Tod erlitten hast, uns zugute. Du bist der Sieger von Golgatha. Danke, dass du uns sogar noch am Kreuz vorlebst, was du für uns bereithältst. Wir möchten dich herzlich bitten, dass das uns in diesem Osterfest ganz neu deutlich wirst, wie sehr liebst du uns. Amen.